It's not the plane, it's the pilot.
You know what happens when you go through with this. I know what happens to everyone else if I don't.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Filme und Serien? Because we don't like to shit where we eat. That's right. Ja, hallo, willkommen zurück. Heute haben wir einen Film dabei. Und ich bin mir sicher, Anne, du möchtest sehr gerne sagen, welchen wir dabei haben.
Ja, sehr gerne. Vorfreude pur auf dieses Gespräch. Wir sprechen heute über Top Gun Maverick.
Yes! Woo! Ich freue mich schon. Wie immer, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Das heißt, ihr solltet den Film gerne gesehen haben. Und wir starten wie immer mit der Frage: Anne, wie hat's dir denn gefallen?
Also, wir beide hatten Top Gun Maverick vor dieser Aufnahme schon mal gesehen.
Korrekt.
Das ist außergewöhnlich, weil normalerweise hast du alle Serien und Filme schon gesehen und ich nicht. Und für mich ist das dann immer neu und meine Reaktion für dich und dann aber auch für unsere Hörerschaft neu. Diesmal habe ich bei der Absage der letzten Folge gespoilert, dass wir heute über Top Gun Maverick sprechen. Und ich konnte schon, man hört es auch jetzt schon wieder in meiner Stimme, ne? Ich konnte die Vorfreude nicht überspielen, weil, long story short, wir haben ihn beide schon gesehen. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe ihn beim ersten Mal gucken schon geliebt. Mhm. Und jetzt beim zweiten Mal gucken habe ich ihn auch wieder geliebt. Ich finde, das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Klar kann man über das Genre streiten, ist nicht für jedermann was, ne? Kampfpiloten, Jets, Action, aber, und da würde ich gerne mit dir drüber reden, ich finde, er ist auch vom Drehbuch her, von der Dramaturgie, sehr gut gemacht und ich war, again, sehr gut unterhalten.
Ja, ich glaube, ich habe ihn schon das dritte Mal gesehen oder das vierte Mal, weil ich einfach, ja, er ist halt wirklich hervorragend gemacht.
Das stimmt.
Also ich habe da wirklich wieder mehrfach gesessen und gedacht so, mein Gott, es ist aber auch dramaturgisch und von den Figuren, Konstellationen her und den Konflikten und dieses wieder reingezogen werden. Also so viele Punkte. Ich habe eine, das ist alles Brillantliste,
oh,
im Gegensatz zu der Krötenliste, die wir ja schon haben.
Das ist ja fantastisch. Wir haben eine neue Liste. Eine Das-ist-alles-Brillant-Liste. I love it.
Das-ist-alles-Brillant-Liste. Oder wir brauchen ein Tier, das das Gegenteil zur Kröte ist. Aber
welches Tier ist denn, welches Tier ist brillant oder perfekt?
V.
Ich glaub, das gibt es nicht.
Ich weiß nicht, irgendwas.
Ah,
V.
Der V. Peacock.
Peacock, die Peacock-Liste.
Das ist schön.
Ja, da rede ich sehr gerne mit dir drüber. Das habe ich wirklich wieder mehrfach gedacht. Und das können wir ja auch verraten. Ich habe bei Minute 2 gestern von der Couch dir eine Nachricht geschickt.
Das stimmt.
Mit dem Soundtrack. Mit welcher Line aus dem Soundtrack nochmal? Highway to the Danger Zone. Okay, was soll man nicht singen? Vielleicht nimmst du nur den Teil da draus. Highway to the Danger Zone. Ah, ich war sofort wieder hooked. Also dieser Soundtrack aber auch, ne? Also ich meine, Wahnsinn.
Ja, da müssen wir starten direkt, du sagst es total richtig, wir starten im Grunde bei Minute, bei Sekunde 1, mhm, weil zum einen sind es natürlich die Songs, das ist der Soundtrack aus dem ersten Teil.
Ja.
Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich liebe auch den ersten Teil und ich gehe einfach mal davon aus, dass du den auch ganz gut findest.
Ja, natürlich.
So. Und also man ist quasi sofort wieder so in der Stimmung. Und was ich sensationell gut finde, das haben sie hier bei Top Gun Maverick gemacht und das haben sie auch bei Gladiator beim ersten Teil gemacht. Beim zweiten bin ich mir gerade nicht so sicher, weil da musste ich mich so viel ärgern. Da hat mein Bewusstsein, glaube ich, ganz viele Sachen auch schon wieder verdrängt. Ich liebe es, also wenn du im Kino sitzt oder im Heimkino und diese ikonische Musik, die wir bei Gladiator, aber auch bei Top Gun kennen, wenn die schon einsetzt, wenn die Logos von den Filmstudios kommen.
Ja.
Also wenn du einfach sofort in dem Film, in der Film-Experience drin bist und nicht erst 45 Sekunden lang das Logo von 20th Century Fox oder von Universal oder Paramount oder wie sie alle heißen. Es gibt sehr viele Studios, denkt euch die anderen bitte dazu. Sondern wenn du quasi, wenn diese Logos, die ja gezeigt werden müssen,
natürlich,
wenn die schon unterlegt sind mit der Musik des Films, da ist man sofort im Film
ja
drin. I love it.
Ja, genau. So klug gemacht.
Ja.
Weil es kann auch inflationär sein, wenn du im Sequel zu oft zu viel das Hauptmotiv aus dem ersten legst. Aber hier war es einfach nur, ach, super. Und man hat sich auch die Zeit gelassen, nochmal Bilder zu zeigen von den, wie heißen sie denn? Die Boote, auf denen die Jets stehen.
Ich bin nicht Military-Expertin, aber heißen sie Flugzeugträger?
Ja, richtig, danke. Genau, danke, die Flugzeugträger. Die Jet, ich wollte irgendwas mit Jets sagen, aber stimmt nicht, die Flugzeugträger. Also sie haben es ja unterschnitten schon mit den Flugzeugträgerbildern dazu und du warst halt sofort wieder in der Atmosphäre drin. Und es ist wirklich krass, was dieser Song allein hervorruft. Ne? Ich meine, der erste Teil ist von 86.
86? Hast du nachgeguckt?
Mhm.
Wow.
Ja, nochmal. Also ich wusste,
warst du da schon
Mitte
geboren?
Der 80er, aber ich war nicht
musst
so,
du nicht beantworten.
Nein.
Nein.
Älter als ich. Ja, richtig. Aber genau, so lange und trotzdem hookt dieser Song so sehr. Und es hat ja auch so lange gedauert für das Sequel, weil es jahrelang kein gutes Drehbuch gab.
Ja, ähnliches Vermuten wie auch bei Gladiator. Da hat es ja auch 25 Jahre gedauert, bis sie sich getraut haben.
Ja.
Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Bei Gladiator 2 ist der Plan nicht so gut aufgegangen, aber für Top Gun Maverick kann ich im Brustton der Überzeugung sprechen, doch Sequels können auch gelingen.
Ja, und das ist selten. Deswegen ist das auch nochmal erwähnenswert, dass es so gut ist. Und ich musste tatsächlich daran denken, während ich jetzt Top Gun Maverick geguckt habe, dass wir über Gladiator 2 gesprochen haben und dass wir ja nicht so zufrieden waren mit der Casting-Wahl von Lucius, also dem Sohn von Gladiator 1.
Maximus.
Von Maximus aus Gladiator mit Paul Mescal. Und jetzt habe ich Top Gun Maverick geguckt und gedacht, die hätten Miles Teller nehmen müssen als Lucius, der den Rooster spielt. Bradshaw, Bradley.
Ja.
Das wäre das. Ich hatte ihn plötzlich als Gladiator 2 Gladiator vor mir. Ja, aber das ist nur am Rande.
Ich überlege gerade, ob Gladiator 3 noch eine Option ist, aber Paul Mescal überlebt ja, ne?
Ja.
Erinnere ich mich richtig?
Ja, genau.
Okay. Ja.
Ja.
Mal gucken. Apropos 3,
ja.
Meinst du? Also ich glaube, Top Gun Maverick, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das war ein sehr erfolgreicher Film, also rein ne, vom Money Income, sag ich mal. Meinst du, die machen einen dritten Teil?
Ja, da habe ich wohl mal kurz reingelesen ins Internet. Das Internet sagt, erstens, der zweite Teil, also Top Gun Maverick war der zweiterfolgreichste Film von 2022 mit 1,4 Milliarden Einspielergebnis.
Oh. Wow.
1,4 Milliarden. Mehr hatte nur Avatar, fast, weiß ich nicht, 2, ich habe den Überblick von, ich war der zweite, richtig, von James Cameron, der hatte 2, und Milliarden, also das war nochmal jenseits
wow.
von, eine Milliarde mehr, also 1,4 Milliarden und tatsächlich kursiert im Internet ein Teil 3 unter dem Titel Top Gun Rooster.
I love it. Ich liebe sie jetzt schon.
Ja,
bin jetzt schon
ja,
Fan.
Ja, ja. Ja, natürlich muss Rooster ja in die Hauptrolle dann treten. Also das macht ja total Sinn. Und da direkt einer der Brillanzpunkte, wie unfassbar klug war es, da den Hauptkonflikt für Maverick zu setzen mit dem Sohn von Goose. Und
ja.
Auch kurz eingeworfen, der Moment, in dem dir als Drehbuchautorin einfällt, dass natürlich das Call-Sign von vom Sohn von Goose Rooster ist. Also Entschuldigung, Applaus. Das
ja,
ist so
ja,
gut.
Mega.
Wahnsinnig gut. Also das habe ich dazu gelesen, dass da wohl ein dritter Teil in Entwicklung ist. Und das wäre natürlich genial. Allein schon, weil ich den Titel super finde. Einfach nur, wenn du halt aus Maverick, weil Rooster ist natürlich schon, also die heißen ja Cyclone und Maverick und Warlock. Und Rooster ist natürlich schon, genau wie Goose, auch eher so auf der süßeren Seite. Und wenn ich mir vorstelle, dass der dritte Teil Rooster heißt und auch noch mal so viel einspielt, ja, allein das fände ich ja schon.
Mensch, eigentlich hatte ich mir das aufgespart fürs Ende dieser Folge. Aber jetzt einfach, weil du die Call Signs schon angesprochen hast, das ist jetzt der richtige Augenblick.
Ja, bitte.
Ich hatte so einen Spaß. Ich habe auch mal ins Internet reingelesen. Und es gab für Top Gun Maverick, das war natürlich zum Kinostart so ein PR-Gimmick. Im Internet gibt es einen Call Sign Generator. Ja, ja. Und ich habe mal für uns geguckt, weil das setzt sich natürlich zusammen. Das sind so Listen mit so Namensbausteinen. Und es war, glaube ich, der erste Buchstabe oder der zweite Buchstabe. Shame on me, ich habe es vergessen. Des Vornamens kombiniert mit dem Geburtsmonat. Ich weiß, wann du Geburtstag hast. Ich kenne deinen Geburtsmonat. Der wird jetzt hier nicht verraten. Das bleibt privat. Aber ich konnte quasi mit diesen Informationen für dich und für mich unsere Call-Signs herstellen.
Oh mein Gott. Aber warte, du kannst es jetzt sagen, oder? Das ist der Cliff und du verrätst sie immer noch am Ende.
Das ist schön. Wenn wir im Cockpit eines Kampfjets sitzen würden, dann verrate ich am Schluss dieser Folge, wie wir heißen würden, welcher Name auf unserem Helm stehen würde. Ich liebe die Vorstellung, ich liebe es.
Oh Gott, ich kann dir schon mal sagen, die Vorstellung ist super. Natürlich müssten wir dann auch eine völlig unmögliche Mission fliegen. Also eigentlich ist es ja auch was wie Mission Impossible, ne? Ja, muss man ja sagen. Also es ist mal wieder Tom Cruise, erfüllt mal wieder das Unerfüllbare.
Natürlich.
Nur in unserem Fall wäre es eine Mission Impossible. Also ich sehe uns da ehrlich gesagt nicht. Und ich würde sagen, wir scheitern nicht erst bei der 10G-Steigung, sondern schon weitaus
vor. Auf der anderen Seite, es wäre wahnsinnig unterhaltsam.
Es wäre auf jeden Fall unterhaltsam. Ich finde, wir müssten dann währenddessen Podcast aufnehmen. Also einfach uns
auf jeden Fall. Wenn das die Fliehkräfte zulassen. Ne? Also das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, ob man da noch so eloquent irgendwie reden kann. Du, eine Sache noch.
Bitte, bitte.
Bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Mhm. Also ein eventuell gerade in Entwicklung befindlicher Teil 3, von dem du im Internet gerüchteweise gelesen hast, er könnte eventuell Top Gun Rooster heißen.
Ja.
So. Also natürlich, klar, Rooster ist die jüngere Figur und, das habe ich auch nochmal gegoogelt, Tom Cruise, natürlich 60 ist das neue 50 und so weiter und so fort und Tom Cruise ist topfit. Wir müssen auch bitte dringend über diese ölige, oberkörperfrei Beach-Football-Szene reden. Mhm. Also, ich bin Fan von Tom Cruise, das kann ich ja sagen, aber der Mann wird ja auch nicht jünger. So, der ist einfach Anfang 60.
Korrekt.
Klar, also wenn die wieder irgendwie 25 Jahre brauchen, um das Buch zu entwickeln, ist völlig klar, dass Rooster die Hauptrolle spielen muss. Aber es ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ich glaube, einen dritten Top Gun-Teil, in dem Maverick keine tragende Hauptrolle spielt, also nicht so wie jetzt hier, ne? Iceman, Val Kilmer kommt ja auch vor, aber das ist eine Nebenrolle, eine gewichtige Nebenrolle, aber er hat nicht viel Screentime aus Gründen. Aber ein dritter Teil, Top Gun, in dem Tom Cruise quasi wie so ein Cameo von sich selbst mal kurz durchs Bild läuft, würde mich enttäuschen. Also Top Gun ist das ist für mich Maverick.
Ja, natürlich. Ja, ja. Ich hatte
weiß nicht, ob Rooster ihn ersetzen kann für mich.
Genau die gleichen Gedanken, als ich das gelesen habe, so gut ich den Titel finde, nur umzuschwenken. Und das ist dann, also dass im Grunde Tom Cruise Maverick so viel Screentime bekommt wie jetzt Iceman, sagen wir mal, im Verhältnis, das wird nicht funktionieren.
Auf keinen Fall.
Also es ist einfach eher.
Ja.
Die einzige Variante, die ich mir vorstellen kann, ist, dass er jetzt halt dann doch der Admiral wird, ne? Und dass Top Gun komplett eingestampft werden soll, weil es wird ja schon gesagt, die Dinger fliegen, in ein paar Jahren fliegen die alleine.
Ja.
Also dann ist der menschliche Faktor sozusagen zu risikoreich für uns, da überhaupt noch einen Menschen reinzusetzen in die Maschinen. Also wenn, dann müsste es so zwei Ebenen geben. Rooster ist sozusagen der fliegt und Maverick ist derjenige, der Admiral, der versucht, das Ganze, die ganze, also Top Gun an sich zu retten. Mhm. Also, aber auch dann bin ich mir unsicher, weil natürlich auch hier, um in die Dramaturgie dieses Buchs einzusteigen, das Geniale ist natürlich, dass er am Ende Teamlead wird. Ne? Also, dass er am Ende fliegt.
Ja.
Der Mann, der da ja eigentlich gar nicht rein wollte, überhaupt nur als Lehrer, steigt natürlich am Ende vorneweg in die Maschine. Und man muss sagen, dass es insofern, also es ist natürlich rein vom Storytelling her super. Es ist dieser Held-Wider-Willen-Effekt. Mhm. Du willst natürlich am Ende auch Tom Cruise diese Mission fliegen sehen. Du musst ihn aber die sowieso fliegen lassen, weil wenn er derjenige ist, der den ganzen anderen zeigt, im Training, so fliegt man das Ganze übrigens unter 2 Minuten 30. Ja, natürlich musst du ihn dann halt auch ins Flugzeug setzen. Also alles andere wäre ja absolut bescheuert. Deshalb ist das schon alles sehr folgerichtig ja. In der Logik der Geschichte.
Das stimmt.
Ja, aber ich bin bei dir. Mal sehen, was sie sich da ausdenken. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so schnell gehen. Also ich hätte vor allem auch schon Bauchschmerzen, wenn die jetzt nur 2 Jahre oder so brauchen.
Mhm.
Weil man merkt hier, finde ich schon, die haben, das hat gedauert. Ne? Da sitzt jeder Beat, da sitzt jede Konfliktlinie.
Ja.
Das sitzt alles. Ich habe im Grunde, ja, ich habe eigentlich noch nicht, ich habe einen Moment, da bin ich mir nicht sicher, ob der Film kurz durchhängt. Und ansonsten habe ich eigentlich kaum, also eigentlich keine Kritikpunkte.
Ach, sag
ich habe
mal.
Noch 2 andere, aber die sind nicht so richtig auf dem.
Sag mal, wo hängt. Wo,
ja, sogar keine Kritikpunkte.
Doch, ich habe Kritikpunkte. Doch, doch. Aber mich interessiert jetzt, wo hat der Film für dich einen Hänger gehabt?
Ja, so ziemlich in der Mitte.
Hm.
Also, das ist die Phase, wenn sie alle den Kurs nicht unter 3 Minuten schaffen und die Mission ist also so in Gefahr, weil es kommt irgendwie nichts zusammen. Und dann gibt's Stress, also Pete und Rooster versuchen miteinander klarzukommen. Also Maverick und Rooster haben ihren Konfliktsätze.
Mhm.
Und dann gibt es sehr viel Liebesszenen mit Pete und Penny. Und ich meine, dann ist auch Iceman und Maverick treffen aufeinander. Und das sind per se alles gute Szenen. Und die sind alle emotional aufgeladen. Und die möchte ich auch alle haben. Aber der Plot sozusagen steht, weil sie kriegen es halt nicht hin, den Kurs zu fliegen. Und erst wenn Iceman stirbt und Maverick dadurch, was brillant ist auch, steht auch auf der Brillantliste. Einerseits ist das natürlich für die Figur auf der persönlichen Ebene ein schlimmer Hit und ganz schlimm zu ertragen. Aber auch auf der Plot-Ebene bedeutet das, und jetzt bist du raus als Lehrer, weil der einzige Grund, warum du überhaupt nur hier bist, war Iceman.
Ja.
Weil die Rolle von John Hamm, Cyclone, der will ihn da ja nicht haben.
Ja.
Und erst das ist dann so, ich habe keine Möglichkeit mehr. Ich bin jetzt raus und er wird die so fliegen lassen, dass sie auf keinen Fall mehr zurückkommen.
Mhm.
Dann setzt er sich ja erst in die Maschine und fliegt den Kurs unter 2 Minuten 30. Und dann muss ich schon sagen, ja, also der Push ist richtig. Natürlich ist das dann, ich habe ja nichts mehr zu verlieren, ich setze mich jetzt in die Maschine. Aber ehrlich gesagt hätte er das auch schon vorher machen können, ne? Also er hätte auch dann schon sagen können, okay, ihr kriegt es alle nicht hin, ich zeige euch jetzt, wie der Hase fliegt. Und dann wäre er den Hasen halt mal geflogen.
Aber vielleicht war der Leidensdruck, also Mavericks Leidensdruck an der Stelle noch nicht hoch genug. Ne? Also vielleicht musste dafür Iceman erst sterben. Vielleicht musste dafür John Hamm ihm erst die Lehrerrolle abnehmen. Ne? Also das sind alles irgendwie so kleine Dominosteinchen, die müssen alle erst fallen. Bis Maverick wirklich sagt, er macht's. Und das hast du gerade ganz kurz angesprochen und das finde ich so wichtig und richtig und darum möchte ich es ganz kurz nochmal wiederholen und ein bisschen breiter auswalzen. Also die haben ja eine wahnsinnige Mission. Es geht um eine Urananreicherungsanlage, die natürlich zerstört werden muss und es ist ein irrer Flug durch irgendwelche Canyons mit einer minimalen Flughöhe, wie du gesagt hast, unter 2 Minuten 30, weil ansonsten werden sie aus allen Himmelsrichtungen abgeschossen. Also es ist eine Mission Impossible. Und Maverick als Lehrer, der seine Rekruten, also die besten KampfpilotInnen, eine Frau ist dabei, der Welt unterrichtet, sein Bestreben ist, die müssen diese Mission erfüllen, aber die sollen alle lebend wieder nach Hause kommen. Und John Hamm.
Ja, das ist der Unterschied. Ja.
John Hamm hat als einziges Ziel, die müssen diese Mission erfüllen. Also diese Urananreicherungsanlage muss zerstört werden. Und er nimmt billigend in Kauf, und da sagt er auch, das wissen die, die sind sich des Risikos bewusst. Die haben sich dafür entschieden, ein Leben als Kampfpilot. John Hamm, ist es, excuse my French, scheißegal, ob die da lebend rauskommen oder ob die hinterher, nachdem sie diese Urananreicherungslage zerstört haben, einfach abgeschossen werden. Und das ist der Unterschied, dass Maverick sagt, ich will, dass die lebend wieder nach Hause kommen. Und das ist natürlich auch eigentlich im Grunde emotional auch irgendwie ein Save-the-Cat-Moment. Ne? Also ja, das ist das, wo wir als Publikum ihn halt für lieben. Dass er diese jungen Menschen irgendwie nicht wissentlich und willentlich in den Tod schickt, sondern sagt, ich bringe euch das bei. Ich bringe euch das bei, dass ihr eure Mission erfolgreich erfüllt und dass ihr heil wieder nach Hause kommt. Oh, mein Herz wurde ganz warm bei der Stelle. Ja. Das ist einfach schön. Das ist menschlich. Das ist schön.
Das ist auch alles richtig. Ich sag ja auch, das ist alles völlig korrekt. Nur hätte man auch argumentieren können, die Moral der Truppe ist am Boden. Mhm. Ja, Phoenix und Bob, übrigens bestes Callsign, Bob, stürzen auch noch ab. Niemand kriegt es irgendwie hin, diesen Kurs zu fliegen. Moral ist am Boden. Ja, das Ding stagniert halt sozusagen. Es stagniert in dem Moment und dann kommt der Kick. Okay, also der Kick ist richtig, aber weil es davor stagniert, hätte da unsere Figur auch schon sagen müssen, oh Gott, die kriegen das nicht hin und die Zeit rennt uns weg und was mache ich jetzt? Ich fliege das Ding jetzt selber. Das ist der einzige Moment, wo es so eine Art Doppelung gibt von, du hast davor schon Motivation, es eigentlich zu machen.
Ich glaube doch, alles, was du sagst, ist klug und richtig. Aber ich glaube, es kommt noch etwas verschärfend hinzu. Also die steigen ja in dieses Training ein. Ich glaube, es sind 3 Wochen, die sie haben. Was ja eh schon eine irre kurze Zeit ist. Ticking Clock ist immer gut, um Druck aufzubauen und Spannung zu erzeugen. Immer gut.
Korrekt.
So, 3 Wochen. Absurd kurze Zeit. Und dann gibt's aber die Info, ich glaube, das ist kurz vor oder nach dem Tod von Iceman. Also eigentlich, ich glaube, wir reden vom Midpoint, ne? Also das ist irgendwie, ja, um diesen Midpoint herum, um den Tod von Iceman, kommt die Info. Und da habe ich auch noch mal kurz trocken geschluckt. Da kommt die Info, John Hamm kommt rein und sagt irgendwie, keine Ahnung, der Geheimdienst oder irgendein Informationsdienst hat die Info, diese Urananreicherungsanlage ist viel früher fertig oder betriebsbereit als geplant.
Ja, ja, ja.
Die Mission wird um 1 Woche vorverlegt.
Ja.
Ich wiederhole das nochmal. Die Mission wird um 1 Woche vorverlegt. Wo ich auch dachte, okay, wow, also allein aus dem, als Drehbuchautorin, allein wenn du das schreibst, denkst du ja, ich setze mich ja selber unter Druck. Wie kriege ich die denn jetzt mit dieser Mission irgendwie? Wie kriege ich die denn irgendwie flügge? So, und ich glaube, das ist dann der Punkt. Vielleicht hat Maverick die ganze Zeit gedacht, das ist alles knapp, aber in 3 Wochen, das kriegen wir irgendwie hin. Und das ist, ich glaube, das kommt alles zusammen, ne? Dass der Druck erhöht wird und es ist nur, die Mission wird um 1 Woche vorverlegt. Man kann es nicht oft genug sagen. Und dann steigt er in dieses Flugzeug. Und vielleicht, ganz ehrlich, wusste der selbst noch nicht, ob er es schafft. Der setzt ja auch alles auf eine Karte.
Das ist natürlich schon richtig, ja. Vielleicht hätte man dann irgendeinen von diesen diversen, die Situation verschärfenden Punkten einen Ticken früher setzen müssen. Weil meiner Meinung nach ist es immer noch so, wir kriegen es nicht hin, aber wir haben auch immer noch Zeit. Und wir haben auch immer noch unseren Lehrer, der sagt, wir kriegen das schon hin. Und dann kommt jetzt ein bisschen Lovey-Dovey-Stuff. Und dann kommt hier ein bisschen Konflikt, also ich überspitze jetzt, ne? Aber das war der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass das da dramaturgisch nicht ganz richtig ineinander, also da gibt's einen leichten Moment von, da hätte man ein bisschen noch dran drehen können, damit's nicht so, also vielleicht, dir ging's ja offensichtlich nicht so, für dich war das alles rund an der Stelle?
Nee, ich hatte damit, für mich vom Gefühl her war das alles rund, ich hatte nicht das Gefühl eines Hängers, ich meine, der Film ist auch was? 130 Minuten? Knapp oder nee, gut über 2 Stunden. Und die vergingen, Achtung, Wortspiel, wie im Flug. Und ich störe mich an anderen Sachen. Also ich will gar nicht von der Krötenliste reden, wirklich nicht, weil von Kröten, die man schlucken muss, sind wir hier wirklich meilenweit entfernt.
Ja.
Aber es gab andere Sachen, wo ich mir denke, really? Aber es hatte jetzt für mein Empfinden nichts mit der Dramaturgie oder mit dem Storytelling per se zu tun. Da fühlte ich mich gut durchgeführt. Soll ich sagen,
ja, welcher Punkt, was ist das denn? Ja, natürlich, also on the edge of my seat.
Auf der einen Seite ist es natürlich total gut, Und auf der anderen Seite war es mir manchmal irgendwie too much, eine Umdrehung zu viel. Dieser ganze Film, diese Bilder, also das ist halt wirklich großes Kino, ne? Also jedes Bild.
Ja.
Ist, also ich atme jetzt gerade so tief ein, das ist alles groß, das ist larger than life, das sieht ja alles irgendwie wahnsinnig gut aus. Natürlich spielen die Football am Strand, im Hintergrund ist die untergehende Sonne, alles in so ein goldenes Licht getaucht, die öligen Körper. Jetzt mal ernsthaft, sollte das Schweiß sein? Weil die sahen ja aus wie mit Babyöl komplett eingerieben, diese öligen Körper.
Ich glaube, es soll Schweiß sein. Aber es ist natürlich auch eine Hommage an den ersten Teil. Da gibt es diese, spielen sie Volleyball, den diese Beach-Volleyball-Szene, ja, auch schon. Das war natürlich darauf. Und dann mit dem Licht. Und es soll schon Schweiß sein. Aber sie ist ja im Grunde eine Hommage an eine ikonische Szene. Von daher habe ich das natürlich sehr gefeiert, dass sie das nochmal hervorgerufen haben für uns.
Ich auch, aber es war halt alles ja. Irgendwie, also es gab Einstellungen diesem Film, die sehen halt aus wie so ein glossy Werbespot. Und wo ich halt wirklich dachte, nee, also bei aller Liebe, bei aller Sympathie, das ist mir jetzt too much. Das ist Gott sei Dank auch ganz am Schluss. Also wir reden von den letzten zwei Minuten dieses Films, wo Maverick und Rooster, die natürlich jetzt irgendwie ihren Konflikt beigelegt haben und zusammen an irgendeinem alten Flugzeug rumschrauben und dann kommt Penny vorbei und natürlich haben wir auch wieder irgendwie so dieses goldene Licht der untergehenden Sonne und sie lehnt an einem, ich bin keine Fachfrau, aber ich glaube, es ist ein Vintage Porsche 911, glaube ich. Also es ist ein altes stylisches Auto, sie lehnt an diesem Auto, Maverick kommt dazu. Und ich dachte kurz, ich bin in einer Jeans-Werbung. Also das fühlte sich für mich an wie so eine, wie so eine Jeans-Werbung. Mhm. Und das war irgendwie, wo ich dachte, oh, gut, dass jetzt gleich der Abspann kommt, weil noch mehr von solchen unfassbar aufgeladenen Werbebildern hätte ich, glaube ich, nie verkraftet.
Ich habe auch vor allem die letzten zwei Minuten noch aufgeschrieben, weil die Bilder sind einfach ein bisschen too much. Und ich glaube auch hinterher im Color Grading die Farben ein bisschen hochgezogen. Also jeder Film durchläuft noch mal eine Phase, der ist Color Grading. Da werden die Farben noch mal schöner gemacht. Das Blau gerne mal blauer gemacht zum Beispiel. Und wenn man mit zwei verschiedenen Kameras shootet, sorgt man dafür, dass die exakt gleich aussehen die Bilder, weil unterschiedliche Kameras leicht unterschiedliche Bilder machen. So in der, die eine hat die eine Farbe in mehr, also stärker, und die andere zum Beispiel. Und man sorgt dafür, dass das alles einheitlich aussieht. Aber man kann auch einfach wirklich hingehen und sagen, himmelblauer, hausroter, baumgrüner. So. Und so kam mir das sehr vor. Von dem ganzen generellen Kitsch da, ne? Also, und dass das noch jetzt so das Liebesende ist, ist oioioioioi. Ich habe mir das auch noch aus, genau diese Szene, nicht nur unter dem Aspekt, Bodybuilder waren jetzt ein bisschen sehr mit dem dicken Pinsel aufgetragen, aber auch, weil ich diesen Closing-Song von Lady Gaga so unfassbar, unsagbar furchtbar finde. Also da haut es mich, egal wie oft ich diesen Film gucke, aus den Latschen am Ende.
Okay.
Also ich muss es wirklich sagen, ging es nicht so. Ich finde ihn ganz furchtbar. Der ist so kitschig und so cheesy. Und ich finde ihn auch nicht passend zum Rest des Soundtracks. Das ist keine der fügt sich für mich nicht harmonisch ein. Also ich wünschte immer, ich könnte diesen Film beenden, wenn, also ich muss zumindest den Ton rausnehmen. Also ich habe eins von beiden muss gehen. Der Song oder das Bild, und deswegen geht der Song, weil das Bild kann ich jetzt ja nicht wegnehmen. Ist ja ein Film. Hattest du nicht?
Mit dem Song hatte ich keine Probleme, weil, also ich habe ja schon auch ein großes Herz für Kitsch. Ist kein Geheimnis, das habe ich schon öfters gesagt. Und ich möchte nochmal auf unsere Folge verweisen, wo wir über einen Liebesfilm sprechen. The Idea of You. Ich möchte es nochmal betonen, eigentlich mag ich Liebesfilme sehr gerne und ich bin Freundin des Kitsches. Darum habe ich mit diesem Song am Schluss kein Problem. Mir war halt dieses Bild zu krass, dieses stilisierte Bild. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Jeans-Werbung. Das war das Erste, was mir durch den Kopf schoss irgendwie. Also das war wow, wow. Nee, aber ansonsten, dieser Film ist ja einfach, der ist einfach gut. Der ist wahnsinnig unterhaltsam. Da ist auch, da hat man auch irgendwie nicht das Gefühl, gibt's ja auch, ne? Also wir beide sind Drehbuchautorinnen. Wir machen uns Wochen, Monate, manchmal sogar jahrelang Gedanken über einen Stoff. Wir entwickeln den. Wir schreiben 1 bis 28 Drehbuchfassungen.
Ungefähr, ja.
Man macht sich über jeden Satz Gedanken, über jedes, also da ist ja nichts spontan aus dem Ärmel geschüttelt.
Nein.
Oder irgendwie improvisiert und so. Und dann wird dieses Buch endlich in der sogenannten Drehfassung abgenommen und dann kommt es zum Dreh. So, und man hat immer zu wenig Zeit beim Dreh, man hat immer zu wenig Geld und dann hat, keine Ahnung, irgendjemand das wichtigste Requisit vergessen, um das zu holen, weil das liegt irgendwo im Hotelzimmer, das ist eine Stunde Anfahrt hin, eine Stunde Fahrt zurück. Dann steht man am Set und sagt, haben wir diese 2 Stunden für dieses Requisit oder scheißen wir auf das Requisit, können wir das Requisit irgendwie ersetzen? Und dann siehst du hinterher den Film und denkst, warum hat die Frau jetzt kein Messer in der Hand, sondern, weiß ich nicht. Ein Gummibärchen, so, ne? Nur als Beispiel, dass man sich denkt, hä? So. Und bei Top Gun Maverick hat man ja, oder ich hatte bei keiner Szene das Gefühl irgendwie, die hatten Zeitdruck, die hatten zu wenig Geld, die haben spontan, mussten die improvisieren am Set. Also das ist einfach alles so stilisiert und das ist alles so larger than life und das ist einfach alles so gewollt. Aber ich meine jetzt gewollt im Sinne von, gewollt und gekonnt, so. Also die wollten, dass das so aussieht. Das ist nix, wo man sagt, ah, so, und wo man die Luft so zwischen den Zähnen einzieht und sagt, oh, viel gewollt, wenig gekonnt. Nein, dieser Film ist ja einfach, jedes Bild sitzt da ja und jeder Dialog und überhaupt, und das ist einfach alles, dieser Film ist einfach sehr gelungen. Nochmal, muss nicht jedermanns Geschmack sein, ist ja auch wieder Genre, aber, also bis auf das Hängerle, was du in der Mitte ausgemacht hast, kann man ja schon sagen, das hat dramaturgisch alles Hand und Fuß.
Ja, das hat dramaturgisch alles Hand und Fuß und es greift hervorragend ineinander. Die Konflikte sind alle sehr gut und nachvollziehbar und emotional aufgeladen und nichts davon ist behauptet.
Mhm.
Er schafft es auch, die Hommage zu führen zu Teil 1, ohne dass es gezwungen wirkt oder kitschig. Und also ich muss allein sagen, dieses Intro, ne, diese ersten 10 Minuten,
ja,
dieses den Held noch, also in dem Fall halt noch mal, aber ihn trotzdem einführen für alle, die noch nicht wissen, wie Maverick tickt, das ist so eine perfekte Charakterisierung,
ja,
dieser Anfang, dass er eben in dieses Flugprogramm von diesem Überschallgeschwindigkeitsjet. Es ist auch super. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Jet ist. Ich habe keine Ahnung, warum der gebraucht wird. Ich weiß nicht, was Mach 9, 10 oder irgendwas bedeutet. Aber mein Gott, bin ich dabei und will ich, dass diese verdammte Zahl auf 10 ja, springt. Auch wenn ich nicht weiß, wofür sie steht. Sind das G-Kräfte? Man weiß es nicht. Völlig unklar. Ich weiß es bis jetzt nicht. Es ist mir völlig wurscht, weil die Emotion ist natürlich, er kommt da an, alle ziehen lange Gesichter. Es ist heute vorbei, gleich kommt der Boss. Ich weiß auch bis jetzt nicht, wer dieser Boss eigentlich ist und Kane und keine Ahnung. Jedenfalls kommt Kane und Kane macht hier gleich Schicht im Schacht. Und Maverick sagt so, noch ist er nicht da. Und man denkt so, jawohl, er wird es jetzt noch einmal versuchen. Und doch ihn dann damit zu überzeugen, wenn er jetzt Mach 9 schafft, dann, oder halt eigentlich Mach 10, weil das ist das große Ziel. Wenn er jetzt Mach 10 schafft, obwohl er ja heute nur Mach 9 schaffen sollte. Oh mein Gott, das Unmögliche. Und er wird es tun und überhaupt. Und dann steigt er in die Maschine. Und natürlich kommt natürlich auch der Feind schon an und ist dann schon früher da. Und deswegen auch mein Zitat, wird gesagt, you know what happens when you go through with this. Und er sagt, I know what happens to everyone else if I don't. Und dann ist er halt zuerst gesetzt. Er ist halt der Held, der sich hinten anstellt für das Wohl aller anderen und steigt in diese Maschine und dann fliegt er diese Maschine und wir wollen jetzt natürlich, dass er unbedingt Mach 10 erreicht, weil er das ja für alle anderen tut und dann schafft er das und dann kommt aber der zweite, dann kommt ja sein Flaw, also unsere, das ist ja das Gute unseres Helden, unserer ja, Hauptfigur und dann braucht aber ein Held ja auch einen Fehler, keine Charakterschwäche.
Ja.
Und in dem Fall schafft er diese 10 und dann muss er es natürlich wieder übertreiben.
Ja.
So. Und dann muss er natürlich doch noch mal just a little more. Und dann pusht es halt das bisschen zu sehr und die ganze Maschine schmiert ab und das sind die ersten 10 Minuten und du weißt, wer er ist, du weißt, was seine Fallstricke sind,
ja.
Du weißt, dass er die ganze Zeit das Problem haben wird, dass er vielleicht auch jederzeit, dass er rausfliegt. Er ist eigentlich immer ein Wackelkandidat aufgrund dieser Charakterschwäche, die immer wieder durchkommen kann. Ha, perfekt gemacht. Ohne dass ich irgendwas verstanden habe von der technischen Seite. Überhaupt nicht weiß, warum mir das jetzt wichtig sein sollte. Aber ich bin emotional. Das ist brillant. Ist voll. Ja. So muss man es ja machen, wenn du in eine Welt gehst, in einen Kosmos gehst, den wir alle nicht kennen. Das ist ja meistens so. Das ist ja das Tolle an Filmen. Du gehst ja in eine, die unbekannte Welt. Und dann musst du sie aber emotional mit dir connecten und verständlich machen. Genauso, das passiert ja alles nebenbei, ne? Du verstehst, warum ein Five-Generation-Fighter einer F-14 und 18 überlegen ist und du weißt, was Flares heißen und irgendwie kriegst du das, verstehst du das alles und das ist eben eine Ebene, die wir auch mitmachen, miterzählen müssen. Wir müssen diese ganzen Fachtermini und die Gesetze dieser anderen Welt erklären und erzählen, ohne dass da jemand für 10 Minuten steht und versucht, so jetzt alle mal kurz zuhören. Also folgendes, Mark 10 ist übrigens Folgendes und das darf nicht passieren, weil das ist, will keiner, ne?
Genau.
So, das nennt man dann ein Erklärbär. Das ist ein Fachausdruck, den habe ich jetzt nicht so rein charmant mehr jetzt irgendwie aus der Hüfte gezogen. Nee, das nennt man den Erklärbär, das willst du nicht. Und das ist halt perfekt gelungen. Eigentlich ständig. Es wird ständig was erklärt, aber man ist emotional völlig aufgeladen in diesen Szenen und das ist eines der stärksten Beispiele in dem Film, finde ich.
Stimmt, bin ich total bei dir. So ist es.
Ja, du hast dein Zitat erzählen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast dein Zitat quasi schon eingeordnet. Mein Zitat lautet: It's not the plane, it's the pilot. Und das zieht sich ja durch diesen Film. Und das ist ja im Grunde auch Mavericks Mantra eigentlich, also klar, du kannst noch in der besten Kiste sitzen, beziehungsweise da kommen wir jetzt auch gleich hin, am Schluss sitzen sie nämlich echt nicht in der besten Kiste.
Nope.
Und ja, dieses Flugzeug kann auch ganz viel und das ist ja auch dieses, was die John Hamm-Figur ihm sagt, hast du eben auch schon völlig richtig zitiert, im Sinne von, in ein paar Jahren setzen wir überhaupt keine Menschen mehr in diese Flugzeuge, dann sind das autonom fliegende, weiß ich nicht, Kampfdrohnen, da braucht man gar keinen Menschen mehr. Und Maverick sagt mehrfach, it's not the plane, it's the pilot. Also die Entscheidungen, die im Cockpit getroffen werden, aber natürlich auch das Skillset des menschlichen Piloten oder der menschlichen Pilotin. Und das ist eine sehr gute Überleitung zum Schluss des Films, nicht zum Schluss dieser Podcast-Folge. Weil, also ich möchte nicht von Kröten sprechen, wirklich. Ich liebe diesen Film. Ich glaube, das ist bisher rübergekommen. Aber es gibt eine Stelle in diesem Film, wo ich auch dachte, okay, ich drücke jetzt mal beide Augen zu, einfach, weil ich so gut unterhalten bin.
Ja.
Aber das ist im letzten Drittel des Films. Maverick und Rooster werden ja bei dieser Mission Impossible beide abgeschossen, hinter feindlichen Linien. Also sie überleben, aber sie haben halt nicht mehr ihren super fancy, maximal modernen Kampfjet unterm Arsch, sondern laufen zu Fuß da durchs feindliche Gebiet. Und diese Mission ging ja einher mit einer Zerstörung des gesamten Rollfelds und des Flugzeughangars der Feinde.
Sehr, ja.
Mit sehr vielen Tomahawk-Raketen. Mhm. So, und jetzt müssen unsere beiden Helden ja irgendwie, die müssen ja wieder auf ihren Flugzeugträger zurück. Und du siehst ein in Trümmern liegendes, rauchendes, zerstörtes Flugfeld, zerstörte Hangars, kleine Feuer, die überall brennen, Rauchschwaden. Aber auf wundersame Weise ist ein Hangar intakt geblieben, in dem ein sehr altes, ich habe mir aufgeschrieben, es war eine F-14.
Korrekt, ja.
Nicht, dass ich wüsste, was das bedeutet, aber es ist ein altes Flugzeug. Es ist einfach ein altes Flugzeug. In dem hat Maverick schon, 1986 drin gesessen, in einer F-14.
Korrekt.
So, also wir haben einen intakten Hangar mit einem intakten, wenn auch recht alten Flugzeug. Und unsere beiden Helden schaffen es natürlich, sich durch die feindlichen Reihen bis zu diesem Flugzeug vorzukämpfen, sich da reinzusetzen, das zum Starten zu bringen und das auch über ein mit Geröllschutt belegtes Flugfeld zum Abheben zu bringen. Nein, es ist einfach dieser eine Hangar. Weißt du, es ist einfach so typisch irgendwie, alles ist kaputt, aber ein Hangar
ja.
und ein Flugzeug ja. stehen dann noch intakt irgendwie zwischen den Trümmern rum. Und da denke ich mir, ja, drücke ich jetzt einfach mal richtig ganz fest, kneife ich mal beide Augen zu.
Ich möchte natürlich, dass Maverick jetzt nochmal in die alte Möhre steigt,
ja.
die er damals geflogen ist.
Ja.
Das ist natürlich schon sehr zufällig, das ist sehr korrekt. Man kann doch nicht mal, glaube ich, argumentieren mit die eigenen die eigene Seite, die er diese Tomahawk-Missiles geschickt hat, hat den Hangar dann mal ausgelassen.
Nein.
Also das kann man ja noch nicht mal behaupten. Das heißt, das ist dann Zufall. Mhm. Genauso wie die rennen dann da einfach quer über das völlig dieses, also völlig in Schutt und Asche liegende das ganze Base. Und es sieht sie dann auch keiner. Und natürlich funktioniert dann da auch noch alles. Und also das Ding ist ja quasi eigentlich total flugbereit. Alles funktioniert, nur der Eject-Handle dann nicht für den Moment, dass ich eben
Stimmt.
Rooster nicht mit dem Schleudersitz retten kann.
Ja.
So.
Mhm,
das ist natürlich alles dann sehr passend gebaut, das ist richtig. Aber die Wahrheit ist natürlich, du willst ja, du sitzt dann und sagst so, ja komm, jetzt setz mich in das alte Teil, damit habt ihr ja noch weniger Chance, das will ich sehen. Das geht ja noch krasser. Und vor allem alles, was jetzt kommt, habe ich ja noch nicht antizipiert. Das ist ja aber auch das Problem, wenn du so eine Mission hast und die fliegen die Mission, dass du schon vorher weißt, was passiert. So. Und das ist
Stimmt.
dann nochmal neuer Aspekt, ja.
Stimmt.
Aber ja, und dann ist es halt auch wieder so gut gemacht, dass sie nehmen es halt, es wäre ja jetzt so, also sagst du, du denkst dir das aus. Du sitzt da als Drehbuchautorin, du sitzt da, Anne, als Drehbuchautorin und freust dich, dass dir dieser geniale Gedanke gekommen ist, zu sagen, die stürzen beide ab hinter den feindlichen Minen und dann müssen sie sich mit einer fucking F-14, excuse my French, da rausarbeiten. So, dann ist das natürlich genial und du willst das sehen. Das sehen wir auch und finden das auch alles super. Die Wahrheit ist aber auch, wenn du vorher die ganze Zeit sagst, diese F5, also die, das ist, wir werden sterben, weil wir haben keine Chance gegen diese fünften Generationen Fighter von denen. Dann kann der die nicht mit einer F14 am Ende besiegen, weil dann reißt er hinterher ja mit dem Arsch wieder ein, was am Anfang als Gefahr gesetzt wurde. Also du musst dann nimmst du nachträglich die Gefahr nicht mehr ernst, die du gesetzt hast.
Aber sie werden das heißt, ja gerettet von Hangman.
Exakt, aber das Woo! Meine ich ja. Das ist ja dann richtig, richtig gut zu sagen, sie schaffen es fast, aber dann ist da halt noch leider einer mehr und sie werden jetzt verlieren. Damit ist die Gefahr ernst genommen worden und auch gehalten worden die ganze Zeit, dass du nicht mehr gewinnen kannst gegen die heutige Generation. Und gerettet werden sie auf einer persönlichen Ebene, weil die Figur Hangman eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht. Hangman hätte die ja niemals gerettet, die KollegInnen, zu Beginn dieses Films. Das heißt, alles, was die mit ihm durchlebt haben, hat am Ende dazu geführt, dass sie gerettet werden, weil er diese Entwicklung mit ihnen durchgemacht hat. Das ist hervorragend geschrieben auf allen Ebenen dann wiederum. Und dann bin ich am Anfang, wenn sie da jetzt in diesen zufällig die F-14 finden, auch ein bisschen versöhnt. Zumal, was der Film gut macht, ist, der setzt bewusst komödiantischere Interpretationen in den Momenten, in denen es eben auch ein bisschen absurd und zufällig ist. So, ne? Also, das ist dieser Moment, wie sie übers Feld rennen, da ist dann ein bisschen Humor halt im Dialog miteinander zwischen Rooster und Maverick.
Mhm.
Das machen die dann schon ganz gut, um das so ein bisschen zu sehen. Naja, wir wissen jetzt, dass wir euch jetzt hier auch ein bisschen gerade kurz einen sehr großen Zufall verkaufen. Aber hey, wir haben ja alle Bock darauf, oder nicht? Ja, ist schon sehr gut.
Darf ich dich was fragen? Von
immer.
Kollegin zu
Nein,
Kollegin.
Nein, ich weiß immer noch nicht, was Magnauen bedeutet. Entschuldigung,
weiter. Nicht. Ist aber auch egal. Was mich gerade interessiert, wenn wir sind Drehbuchautorinnen, wenn wir diese Szene geschrieben hätten, alles ist zerstört, nur ein Hangar und eine alte F-14 steht da noch rum. Ich glaube, ich hätte dich gefragt, Lisa, können wir das kommentarlos einfach irgendwie ins Drehbuch schreiben oder sollten wir Show the Hole anwenden? Show the Hole ist im Drehbuchjargon etwas, also das ist ja nicht der erste und einzige Film, wo etwas, ich sag mal, Zufälliges passiert, aber weil es auch einfach opportun ist, um diese Geschichte zu einem guten Ende zu bringen und einfach mal den Plot voranzutreiben. Ja. Aber man kann sich bewusst dafür entscheiden, Show the Whole, das zu thematisieren. Also Maverick und Rooster hätten auch beide, die liegen ja auf so einer Anhöhe und haben so ein Fernglas in der Hand und gucken, wie gesagt, über dieses rauchende Trümmerfeld. Und dann hätte ja auch einer zum anderen sagen können, Alter, haben wir ein Glück. Ey, das gibt's nicht. Wir haben ja mehr Glück als Verstand. Guck dir das bitte an.
Ja.
Ein Hangar da hinten steht noch. Und der andere sagt, was, gib her, gib mir das Fernglas, das will ich selber sehen. Du hast recht, mein Gott, haben wir ein Glück. So, also, ne, das ist, wie konnte das denn, also man könnte es irgendwie im Dialog thematisieren,
ja,
dass das echt ein großer Zufall ist, aber hey, es rettet ihnen jetzt einfach irgendwie das Leben.
Ja.
Die Autoren dieses Films haben sich dagegen entschieden.
Mhm.
Das wird einfach irgendwie nicht thematisiert. Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich hätte einen Comic-Relief-Satz, Show the Whole-mäßig, glaube ich, reingeschrieben.
Ja. Ich glaube auch, ich hätte sowas gemacht wie Rooster steht davor und Maverick sagt so, Rooster, come on, also jetzt, mach mal. Und dann sagt er so, ja, entschuldige kurz, aber eine F14 kann es denn sein? Irgendwie so, also genau, ich glaube, ich hätte es auch reingeschrieben. Es gibt gar keinen, ne? Nee, es gibt gar keinen Kommentar.
Nee.
Nee, also es gibt nur hinterher, wenn er auf dem Radar auftaucht, dann sagt, glaube ich, Warlock, it can't be. Oder so. Aber das ist eigentlich nur... Nee, das ist nicht der passende Moment. Ja, das ist recht. Das hätten sie vielleicht machen sollen. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt aber auch so, hey, wir sind hier 10 Minuten vor Ende. Jetzt ist auch, also wir müssen hier gar nichts mehr schauen. Das ist hier alles völlig in Ordnung. Die Leute sind sowas von, die werden jubeln im Kino, weil geil, Maverick setzt sich nochmal in dieses alte Teil. Ja. Wir kommen dahin nochmal zurück. Und er fliegt das nochmal. Und natürlich dann Rooster, mein Gott, hier ist alles so alt, ne? Und ich, das ist hier alles ja völliger Irrsinn.
Ja.
Und es ist ja, funktioniert ja auch wirklich brillant, ne? Auch für uns. Wir steigen ja mit ihm ein in dieses nochmal nächste Generation Flugzeug, Jet am Anfang. Was ja wirklich aussieht, immer noch, also auch aussieht wie aus der Zukunft, auch von heute aus gesehen. Und dann nochmal zurück zu diesem Museumsstück. Das ist schon wirklich, ja, man verzeiht das. Aber du hast recht, ich hätte gesagt, Anne, lass uns mal Show the Whole, lass uns das mal reinschreiben.
Mhm.
Kann man auch nochmal einen guten, lustigen Moment rausziehen, ja.
Ja.
Tatsächlich habe ich noch einen letzten Kritikpunkt, der kurz vor diesen Momenten passiert.
Oh.
Ja, und zwar Thema Schwarzblende.
Ah.
Klingelt da schon was
ja,
bei dir?
Ja, klingelt was bei mir.
So, Schwarzblende. Ist, wie es heißt, ist das, was der Name schon sagt. Es wird einmal schwarz, der Bildschirm. Das Bild wird einmal schwarz und dann geht das Bild wieder an, sozusagen. Man ist meistens woanders, ganz oft. Das wird einmal angewendet und zwar, wenn Maverick abgeschossen wird, kriegen wir das Abschießen. Wir sind, bevor diese Schwarzblende kommt, sind wir in der Perspektive von Rooster und den ganzen anderen Fightern.
Ja.
So. Und wir sehen, Maverick stürzt ab und bam. So. Und dann wird das Bild schwarz. Und dann kommt das Bild wieder und wir sind bei Maverick auf dem Boden, wechseln dadurch in seine Perspektive.
Ja.
Und sehen dann, wie dieser feindliche... Das feindliche Flugzeug ihn da also aufspürt, halb jagt und Rooster dann zur Rettung hinein, also hinzukommt, auch noch abgeschossen wird. So,
ja.
Ich habe es gerade schon gesagt, das ist ja dafür da, um einen Perspektivwechsel vorzunehmen, oder? Also um zu Maverick in die Perspektive zu wechseln. Fragezeichen.
Ja, und was sich die MacherInnen dadurch natürlich auch total erspart haben, ist dieses ganze, wir sehen Maverick eben nicht aus einem rauchenden, brennenden, qualmenden Kampfjet-Wrack aussteigen. Also das ist einfach Schnitt, beziehungsweise nicht Schnitt, Schwarzblende. Und Maverick läuft halt zu Fuß irgendwie durch ein Waldgebiet, ne? Irgendwie sowas. Also das ist einfach auch... ja, das ist elliptisch erzählt, sag ich mal euphemistisch.
Ja, spart ein paar tausende Euro,
das
nicht zeigen zu müssen. Das ist richtig. Das ist aber auch noch gar nicht der Kritikpunkt.
Okay.
Ich verstehe, dass der Gedanke ist, okay, jetzt ist ja unsere Hauptfigur getrennt von der Gruppe und ich mach eine zwei Perspektiven auf. Vorher waren die Perspektiven jetzt im weitesten Sinne, ja, Perspektive ist gar nicht richtig, Erzählstrang gemeinsam, ne? Weil die haben alles irgendwie gemeinsam erlebt zu dem Thema. Jetzt ist Maverick da draußen alleine. Okay, mein Thema ist aber, dass so eine Schwarzblende oft auch einen Zeitsprung bedeutet. Und dadurch, dass man zuerst abgestürzt und jetzt wacht er da so langsam aus der Benommenheit auf, hast du kein Zeitgefühl mehr. Ich hatte in dem Moment das Gefühl von, ja, da ist jetzt ja schon ein Moment vergangen, ne? Weil er ist irgendwo abgestürzt und wer weiß, wie lange der jetzt bewusstlos war. Also ich bin zeitlich nicht mehr so verankert, aber das Gefühl, das ich hatte, ist ein bisschen mehr Zeit vergangen. Aber nein, weil wir springen dann wieder zurück in die Kommandozentrale und da sind ja kaum, da sind vielleicht eine Minute vergangen. Ne? Die sind immer noch in der gleichen Apartstellung, es ist immer noch die gleiche Spannung, da hat sich gar nichts verändert. Das, also zeitlich ist gar nichts passiert. Und auch jetzt beim wiederholten Mal gucken, schmeißt es mich da immer kurz raus, weil ich mit dieser Schwarzblende, ich komme wie ins Stolpern kurz, weil ich kein Zeitgefühl habe. Mhm. Und wenn ich mich frage, warum wird es jetzt auch einmal mittendrin schwarz? Also das ist schon auch, also du gehst einmal komplett raus aus dem Rhythmus. Du machst es auch oft, um einen neuen Rhythmus aufzumachen, also neues Erzähltempo oder neue Lautstärke oder irgendwie so. Aber das passiert ja nicht. Du gehst ja so tatsächlich zurück in den Kommando, in die Kommandozentrale und es ist exakt dieselbe Stimmung, es ist exakt dieselbe rhythmische Angelegenheit. Ging dir das auch so? Weil mich stört diese Schwarzblende. Ich weiß gerade nicht jetzt, wie man es hätte anders machen können, aber nicht mit einer Schwarzblende ist mein Vorschlag.
Ich überlege gerade, das stimmt. Also jetzt, wo du das so analysierst, ich meine mich zu erinnern, es ist noch keine 24 Stunden her, dass ich den Film geguckt habe, aber ich meine mich zu erinnern.
Ist gut, wenn du dich noch erinnern kannst. Dann.
Dass ich auch ganz kurz irritiert war und da hast du völlig recht, es geht um das Zeitempfinden des Publikums. Ich war auch irritiert, weil Rooster ist, also klar, die sind alle, diese Kampfjets fliegen in Überschallgeschwindigkeit. Die sind einfach sehr, sehr schnell, habe ich schon verstanden. Aber die sind ja eigentlich Rooster und die anderen der Rotte, glaube ich, so nennt man das, sind ja eigentlich auf dem Weg zurück zum Flugzeugträger.
Ja.
Und Rooster will die ganze Zeit umdrehen und alle sagen, nein, nein, mach's nicht, Maverick ist tot. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Und die fliegen halt weiter mit Überschallgeschwindigkeit aus dem feindlichen Gebiet raus, ja. Richtung rettenden Flugzeugträgern. Ja. Und dann haben wir diese Schwarzblende und Maverick läuft zu Fuß darum und wird dann von einem feindlichen, ich glaube, es ist ein Helikopter, so ein Kampfhelikopter ja. irgendwie.
Sieht fies aus.
Beinahe abgeschossen. Es sieht sehr fies aus. Das fand ich richtig wirklich sehr beängstigend auch. Also wow. Ja. Und dann auf einmal explodiert er in einem Feuerball, weil Rooster mit seinem Kampfjet offensichtlich einen U-Turn gemacht hat. Um wieder zurückzufliegen in Überschallgeschwindigkeit. Und da dachte ich auch, okay, wow, der war ja jetzt sehr schnell wieder zurück, beziehungsweise vielleicht ja auch nicht, vielleicht war Maverick ja auch eine Viertelstunde bewusstlos, weil du hast vollkommen recht, diese Schwarzblende einem jegliches Zeitgefühl und damit auch des Tempos dieses Films so ein bisschen beraubt. Da hast du recht. Da bin ich auch kurz gestolpert. Und danach ging es halt wieder irgendwie, danach hatten sie, eine Nanosekunde später hatten sie mich wieder.
Ja, natürlich.
Aber kurz gestolpert bin ich auch.
Okay, na gut. Aber das ist vielleicht nochmal das beste Beispiel, um mein bewusst zu machen, so eine Schwarzblende nimmt dich einmal völlig raus aus der Story und du musst danach als Drehbuchautorin alles wieder, also du musst den Rhythmus wieder einbringen, du musst das Tempo wieder aufstellen, du musst das alles, du resettest. Das ist wie so ein Reset-Knopf. Und es war gar nicht mal so gut. Also das ist nach wie vor was, dass ich mich frage, gab es irgendwo vielleicht ein Problem? Vielleicht gab es diese Szenen eigentlich mit dem Absturz und dann ist irgendwas schiefgelaufen bei den Aufnahmen oder so, dass sie da irgendwo so ein, dass es nicht die erste Wahl war. Also das wüsste ich zu gerne, ob im Drehbuch schon stand Schwarzblende, also Abblende, Aufblende oder nicht, weil ich komme, irgendwie habe ich das Gefühl, das war nicht gewollt oder das war bestimmt, das kann nicht sein. Und ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die darüber stolpern. Also irgendjemand, die vielen, vielen Menschen, die alle auch abnehmen und entscheiden, ob das jetzt hier so der Cut ist und ob das so fertig wird, so gesendet wird, so gezeigt wird und in die Kinos kommt, dass da muss irgendjemand doch mal gesagt haben, sag mal Leute, diese Schwarzblenden, finden wir die eigentlich alle gut? Haben wir nicht alle vielleicht rhythmisch gerade mal einen kurzen Stolperer gehabt? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass nur wir das hatten. Also das ist jedes Mal, dass ich denke, ah, jetzt kommt diese blöde Schwarzblende, jetzt ärgere ich mich gleich wieder kurz.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, die Schwarzblende macht den Film als Ganzes nicht kaputt.
Nein, natürlich nicht. Aber sie ärgert mich. Aber, okay. Aber das war es auch eigentlich da.
Weißt du, was mich ärgert? Nee, ärgern ist völlig übertrieben. Ich sag noch eine Sache, die mir aufgefallen ist und ich bin total gespannt, A, ob es dir auch aufgefallen ist, B, ob du dich auch daran störst und C, was das offensichtlich über mich aussagt. Mm. Also, Maverick ist ja ein Adrenalin-Junkie oder ein Speed-Junkie.
Korrekt.
Der fliegt ja nicht nur wahnsinnig schnelle Flugzeuge, sondern der fährt ja auch gerne viel und schnell Motorrad. Da gibt's ja einige Szenen. Da gibt's ja auch eine Szene, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das auch quasi ein Gruß an den ersten Teil ist, wo er über so ein Rollfeld mit seinem Motorrad pest und neben ihm parallel startet quasi gerade einer dieser Düsenjets und er gibt halt richtig Stoff auf seinem Motorrad und versucht, ne, das Tempo zu halten, aber natürlich yes. Ist der Düsenjet ein kleines bisschen schneller. So, und das ist aber, also das ist ja sehr, sehr, sehr schnell und das kommt auch rüber, wie schnell der mit seinem Motorrad fährt. Und das ist nicht nur diese eine Szene, sondern der fährt auch mit Penny, also mit seiner Liebe, auch durchaus viel und auch schnell Motorrad. Und natürlich, warum sage ich jetzt natürlich? Weil es ein Film ist. Natürlich tragen sie nie Helm.
Ja.
Also nie trägt da irgendjemand Helm. Und ich habe schon gemerkt, dass ich dachte, also wie gesagt, was sagt das über mich? Ne? Das ist ein Actionfilm, das ist Fiktion. Aber ich sehe das und denke, Maverick trägt keinen Helm. Vielleicht, weil er ansonsten zu 95% in diesem Film einfach sehr viel Helm trägt. Also in seinem Jet trägt er auch permanent Helm. Nur auf diesem Motorrad nicht. Und auch Penny trägt keinen Helm.
Mhm.
Und das ist das eine. Also hier der Sicherheitsaspekt. Ja, for safety reasons hat das quasi mit mir irgendwie, hat mich das angesprochen, dass ich das nicht gut finde. Und zum anderen finde ich aber auch geil, das ist halt auch Film, ne? Auf diesem Rollfeld, wo er richtig Gas gibt, lacht er halt sein typisches Tom Cruise-Lächeln, was wir alle an ihm lieben. Und ich dachte nur, der müsste in real life, hätte er sehr viele Fliegen zwischen den Zähnen.
Okay. Ah. Ja. Wie sehr schön.
Genau. Und ach so, dass die Frisur natürlich auch immer sitzt. Klar, ich meine, er trägt auch keinen Helm. So ein Helm zermatscht ja so eine gestylte Frisur. Auf der anderen Seite ist der ja so durchgestrubbelt durch den Fahrtwind. Eigentlich müsste der aussehen wie eine Vogelscheuche. Tut er aber nicht. Ach komm, egal, es ist ein Film. Aber genau, das wollte ich. Diese Gedanken wollte ich gerne noch teilen.
Das finde ich super. Ja, du hast mit allem recht. Also, das ist nur, damit es gut aussieht.
Richtig.
Und die Wahrheit ist, es sähe nicht gut aus.
Richtig.
Also auf mir, ne? Also die Frisur wäre sowas von verschrubbelt.
Mhm.
Weil wenn er den Kampfjet-Helm abzieht, sehen ja auch alle noch super aus mit ihren Haaren, dann kann er auch einen Motorradhelm tragen und die Haare können auch super aussehen. Also das ist dann die Wahl für mehr Coolness. Ja, da bin ich aber bei dir. Ja, das hätte man schon anders machen können. Das macht auch nichts. Ja. Nicht so der. Ich weiß noch, als Penny abgestiegen ist, habe ich gedacht, okay, also du warst gerade segeln und jetzt steigst du ohne Helm vom Motorrad. Deine Haare sehen viel zu gut aus. Also, da erinnere ich mich noch dran. Aber es ist ja eh alles geschenkt. Man darf natürlich jetzt auch nicht auf so eine zweite Ebene gehen und sagen, ist das Ganze ein bisschen kriegsverherrlichend? Sind hier vielleicht sehr viele Kampfjets ganz toll gefeiert?
Mhm.
Und wir feiern hier, wie viele Kills jemand hat. Und am Ende ist er dann jetzt ein Ass, weil er 5 hat. Puh, ne? Mhm. Ja. Nee, das machen wir nicht auf.
Besser nicht.
Was sind denn unsere Core Signs? Gehen wir da noch rüber? Weil das möchte ich jetzt natürlich wissen.
Natürlich. Möchtest du zuerst deinen wissen?
Ich möchte erst deinen wissen.
Ah, erst meinen. Also nochmal, das war ja der Top Gun Callsign-Generator im Internet. Erster oder zweiter Buchstabe, ich habe es vergessen, des Vornamens und Geburtsmonat. Und da gab es diese Listen und dann konnte man sich die Wörter zusammensuchen. Und mein Callsign wäre
ja
Skyrider.
Oh! Yes! Richtig gut. Skyrider.
Mhm. Mhm. Aber jetzt das halt ist, dich da, fest.
Da kann, also ich glaube nicht, dass meiner das toppen kann. Das Skyrider ist ganz, ganz
halt
high.
Dich fest, ist Libeline. Libeline wäre eigentlich unser Callsign.
Also Libeline und Libeline. Das ist auch für den Feind verwirrend, falls der mal unsere, unsere Com intercepted, dann. Ich weiß nicht, sie heißen ja alle Libeline.
Sie heißen nicht alle Libeline. Oh, herrlich.
Okay, Skyrider, hit me.
I love it. Dein Top Gun Maverick Callsign lautet Crazy Viking.
Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist ja auch, also jetzt kommen die Wikinger in diese, also das ist ja ein Genre-Crossover quasi. Oh.
Das stimmt.
Crazy Viking, das ist so random. Das ist so random,
Crazy Viking.
Ich glaube, ich finde Skyrider aber cooler. Skyrider.
Ich mag ja auch Crazy Viking, aber am allerliebsten mag ich Libeline.
Oh, ich auch, Libeline. Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge, finde ich.
Finde ich auch.
Wundervoll. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
Ja.
Ich hoffe, es hat euch so viel Freude gemacht wie uns. Und mir vielen Dank, Anne. Es war wieder eine Freude.
Danke, Lisa. Ich finde, wir sollten das nochmal machen. Wir sollten nochmal über Filme oder Serien sprechen.
Lass mich kurz überlegen. Okay.
Schön, ich freue mich jetzt schon.
Ich glaube, wir haben auch schon eine Idee, was kommen wird.
Oh, kündigen wir jetzt unsere Special-Folge an? Ist es endlich soweit? Mhm. Oh, imaginärer Trommelwirbel.
Mhm. Ja.
Lisa und ich werden in der nächsten Folge zum allerersten Mal in unserem Podcast schon gesehen, eine Gästin begrüßen dürfen. Und es ist, bitte sag, wer es ist.
Die wunderbare Marleen Lohse.
Ja, und unsere Gästin durfte sich den Film oder die Serie wünschen, über die wir sprechen. Und Marleen Lohse hat sich Notting Hill gewünscht. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Film und auf unser Dreiergespräch.
Ich auch. Vorfreude pur.
Absolut.
Auf geht's. Nächste Haltestelle, Notting Hill.
In 2 Wochen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Ja, dann Skyrider.
Crazy Viking.
Und alle ihr da draußen, macht es gut. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, bis in 2 Wochen. Bleibt gesund. Tschüss.